Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 115. Episode von Devils and Demons und damit dem vierten Teil unserer Quarantäne-Tagebücher. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Es ist warm geworden hier in Hamburg, würde ich sagen. Man hat jetzt, hat jetzt nicht so viel davon, weil wir ja natürlich als vorbildliche Staatsbürger unsere vier Wände nur zum Kaufen von Toilettenpapier verlassen. Aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Stimmungsaufheller, würde ich sagen, wenn man die Vögel zwitschern hört, wenn man ab und zu Eichhörnchen draußen vorbeiklettern sieht und einfach die Sonne so ein bisschen durch die Baumkronen durchscheinen sieht, oder? Das ist doch schon ein bisschen erhellend, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag es auch immer im Frühling, wenn man das erste Mal rausgeht und es riecht halt nach Frühling. Das finde ich immer sehr schön. Und auch aus ganz pragmatischen Gründen bin ich froh, dass ich jetzt mittlerweile wirklich auch die Heizung nicht mehr anmachen muss, weil das ist halt auch so ein Nebeneffekt dadurch, dass man jetzt die ganze Zeit zu Hause ist. Habe ich eh schon ein bisschen Sorge vor den Nebenkostenabrechnungen, die da auf einen zukommen werden. Ja.
Muss man eigentlich dem Arbeitgeber übermitteln, ne?
Ja, okay. Ja, könnte man auch machen, aber ja, das wäre, glaube ich, auch gemein. Aber naja, ich bin froh, dass ich jetzt zumindest nicht mehr heizen muss. Das ist schon mal nett.
Ja, und Zeit für Filme haben wir auch wieder gehabt, ausreichend. Heute ein sehr buntes Potpourri, würde ich sagen. Ich würde auch einfach mal direkt den Anfang machen. Ich habe mir einen Film bestellt in den USA von dem Label Vinegar Syndrome, dessen Cover mich schon seit Wochen angemacht hat, will ich fast sagen. Das könnt ihr euch ja dann gleich gerne mal angucken, wenn ihr das hört. Und zwar ist es der Film Tammy and the T-Rex aus dem Jahre 1994. Und man würde wahrscheinlich, oder die meisten würden das sofort als Trash-Granate bezeichnen. Ich halte mich ja in dieser Hinsicht immer so ein bisschen zurück, weil ich von dieser Trash-Begrifflichkeit nicht so viel halte. Für mich ist ein Film entweder gut oder schlecht in dieser Hinsicht. Also wenn der Film mir gut gefällt, dann sage ich auch, dass er gut ist und nicht, dass er gut ist, weil er trashig ist oder so. Aber wenn ich jetzt euch erzähle, worum es geht, dann werden die meisten wahrscheinlich sofort ihre Trash-Alarmglocken läuten. Also in dem Film geht es um ein Teenager-Paar, gespielt von der bezaubernden Denise Richards, die ja viele auch aus Starship Troopers kennen, und einem noch jungen Paul Walker. Die beiden spielen hier ein Pärchen. Das sind auch von beiden die ersten größeren Spielfilmrollen. Das Problem ist, dass der Ex-Freund von Denise Richards, der ist so ein Rocker-Typ, so wie man das halt aus Filmen kennt, ne? So, die fahren dann halt auf dem Bike und tragen Lederkluft und alles so voll mit Nieten und gepierst und so weiter. Und der macht immer noch ein bisschen Stress und der ist eifersüchtig auf Paul Walker und ärgert den immer wieder. Es gibt Schlägereien und es eskaliert dann. Ich will jetzt nicht genau sagen, was da passiert, aber es ist so, dass es dazu führt, dass Paul Walker von einem Löwen schwer verletzt wird. Und er wird dann ins Krankenhaus gebracht und dort ist ein weirder Wissenschaftler und seine Entourage, die Paul Walker entführen und in eine verlassene Lagerhalle bringen, in der ein Animatronic eines Tyrannosaurus Rex steht. Und in diesen Tyrannosaurus Rex wird dann Paul Walkers Gehirn eingepflanzt, wodurch dann dieser Animatronic, dieser T-Rex, zum Leben erweckt wird. Und das ist der Plot. Und Paul Walker ist dann der Dinosaurier und versucht irgendwie wieder zum Menschen zu werden und versucht irgendwie zu Denise Richards zurückzukommen und ihr zu erklären, dass er jetzt ein T-Rex ist. Und er nimmt natürlich auch fürchterliche Rache an all den Leuten, die ihn da gepeinigt haben. Und das klingt bescheuert, das weiß ich, aber es ist großartig und man muss es wirklich gesehen haben, um das auch alles glauben zu können. Es ist auch so, dass der Regisseur Stuart Raffill hat auch zugegeben, dass er den Film nur gedreht hat, weil er einfach diesen T-Rex Animatronic zur Verfügung hatte und dachte, okay, wir müssen jetzt irgendeinen Film mit dem Teil machen. Und das ist ja auch so noch so ein bisschen die Jurassic Park Zeit, das hat sich natürlich dort auch gut gemacht, wenn man da mit Dinos um die Ecke kam. Es ist so, dass der Film erst vor kurzem eben von diesem Label zum ersten Mal richtig uncut veröffentlicht wurde. Es gab vorher eine weltweit stark gekürzte Fassung, die komplett ohne Gore-Szenen auskommen musste. Und davon hat der Film so einige. Aber jetzt kann man den Film endlich mal komplett in seiner Unrated-Fassung sehen. Und das sollte man auch unbedingt. Ich habe auch mir den Vergleich angeguckt. Ich habe den auch noch dann die PG-13, die gekürzte Variante, auch noch geguckt, zu 3/4 ungefähr. Und das ist schon ein richtig krasser Unterschied. Das eine ist mehr ein Familienfilm und das andere ist schon ein Splatter-Film, würde ich sagen. Und der Film lebt von sehr absurden Dialogen, aber er lebt auch von den Schauspielern. Paul Walker macht das ganz niedlich. Dennis Richards ist fantastisch in der Hauptrolle. Und dann gibt's eben von John Carl Büchler, der ja leider verstorben ist, im letzten Jahr gibt's auch richtig gute Spezialeffekte, alles schön handgemacht und das macht super viel Spaß. Und er hat auch einen überraschend hohen Gewaltgrad wirklich. Also es gibt dort Gedärme zu sehen, zermatschte Körper, Enthauptungen und alle möglichen Sachen. Das ist echt gut gelungen. Und nebenbei ist dann eben der Film auch eine richtig süße Liebesgeschichte, würde ich sagen. Und das kann ich nur empfehlen, muss ich sagen. Leider bekommt man den Film halt momentan nur von diesem Label, also auch nur aus den USA. Aber ich glaube auch Amazon, ich weiß nicht, ob es deutsche Amazon anbietet, aber zumindest vielleicht das italienische oder spanische Amazon, da kann man den Film auch drüber importieren, wenn man es jetzt halt nicht aus den weiten Weg aus den USA holen will. Ist auf jeden Fall region-free, also läuft auf allen Playern, kann man auf jeden Fall machen. Fand ich richtig gut den Film, also totaler Filmspaß, muss ich sagen, war richtig überrascht. Ein paar Abzüge würde ich geben, weil er so im Mittelteil so ein paar wenige Längen hat, aber im Prinzip richtig gut. Also das ist auch richtiger Partyfilm, glaube ich, weil da jeder einfach so denkt, so, was passiert da gerade? So, also wenn du das mit einer Gruppe guckst, das probieren wir dann auch definitiv irgendwann mal aus. Es sollte ja vor Corona auch eigentlich mal unser Filmabend sein, zusammen mit André Hecker. Aber das hat uns ja dieses Virus, ist uns in die Quere gekommen. Aber das holen wir auf jeden Fall nochmal nach. Also ich glaube, dass da sehr viele Leute sehr viel Liebe für diesen Film empfinden werden. Also ich habe ihm 4 von 5 Sterne gegeben. Tammy and the T-Rex kann ich wohlwollend und wärmstens empfehlen. Was hast du dir angesehen, Pascal?
Ich habe eine Frage.
Ja, natürlich.
Kann der Animatronic T-Rex denn sprechen oder hören wir Paul Walkers Gedanken? Oder nee,
sobald sobald er dann zum T-Rex ist, dann hören wir nichts mehr von ihm sozusagen. Okay. Er hat dann natürlich so kleine Dino-Ärmchen, die sind ein bisschen, ich sag mal so, wo am wenigsten Budget ist in die Dino-Ärmchen geflossen, weil da gibt's ab und zu mal ein paar Nahaufnahmen und da siehst du dann halt, dass da doch jemand mit Handschuhen gerade hantiert. Und er versucht dann so mit Mimik und Gestik, versucht er irgendwie Dennis Richards davon zu überzeugen, dass er doch Paul Walker ist. Aber ist ganz süß, okay. Also es ist süß gemacht, wirklich.
Alles klar. Ja, ich habe mir angeguckt, Howl, Endstation Vollmond aus dem Jahr 2015. Habe ich auf Amazon Prime gesehen. Ich habe mir gedacht, das ist mal genug mit Netflix. Wechseln wir doch einmal den Streaming-Anbieter.
War doch so erfolgreich zuletzt mit Netflix.
Ja, da waren ja nur Granaten bei, wie es ja so oft ist. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal gedacht, wechseln wir mal die Seiten. Ist ein Film von dem Regisseur, der heißt Paul Hyatt. Ist ein Brite, der ich vorher auch nicht kannte, hat noch eine Handvoll anderer Filme in der Filmografie, Peripheral und The Convent. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen, ich habe davon noch keinen gesehen. Nee. Und wie der Name Endstation Vollmond es ein bisschen vermuten lässt, haben wir es mit einem Werwolf-Film zu tun. Aber zeitgleich halt auch ein bisschen mit einem einem Zug-Invasion-Film. Denn der Film spielt in einem Zug, und zwar in einem Zug in der britischen Pampa. Zum Casting kann man vielleicht noch erwähnen, das ist der Hauptrolle der Schauspieler Ed Spielers, auch hier bin ich jetzt mit der Aussprache nicht hundertprozentig sicher, der spielt den Zugschaffner Joe, und den kennt man unter Umständen aus der Eragon-Verfilmung von 2006, das spielte nämlich die Hauptrolle Eragon, hat nämlich ansonsten, glaube ich, nicht wirklich was Hochkarätiges in der Bio stehen. Und dann können die Genre-Fans noch in einer etwas größeren Nebenrolle vielleicht Shauna MacDonald kennen. Die spielt die Zugstewardess Kate hier. Und die hat in den Descent-Filmen die Hauptrolle gespielt. Ja, zur Handlung. Also, wir befinden uns in einem Nachtzug, der durch die britische Pampa fährt und dann halt einfach durch einen nicht näher definierten Schaden stehen bleibt. Und ja, es ist so komplex wird's dann tatsächlich auch nicht mehr. Dann haben wir an Bord halt noch eine Handvoll Fahrgäste, die halt mit den beiden Hauptfiguren, beziehungsweise eigentlich mit der Hauptfigur und der anderen Mitarbeiterin dieser Zugfirma dann dort festsitzen, was ja in erster Linie erstmal kein Problem ist. Die sind natürlich alle trotzdem höchst unerfreut und sind nicht glücklich darüber, jetzt hier offensichtlich mehrere Stunden irgendwo im Nirgendwo zu verbringen. Aber dann kommt es halt noch schlimmer, weil sich so langsam aber sicher Wesen an diesen Zug ranschleichen. Und zwar, ich habe es schon erwähnt, Werwölfe. Genau. Und das ist dann theoretisch auch der zu erwartende Plot, der uns jetzt für den Rest des Films begleitet. Ist halt, wir haben unsere 6, 7 Figuren, die im Zug sind. Wir haben die Werwölfe, die in den Zug rein möchten. Und das ist der Invasion-Plot. Das gilt es zu verhindern. Und ja, mehr oder weniger ist es das dann auch. Also da wird jetzt nicht noch irgendwie groß mit Twists oder Überraschungen aufgefahren. Das ist relativ konventionell, relativ nach Formel. Hat mich aber jetzt bisschen mehr, also ich habe hier auch tatsächlich noch weniger erwartet, hat mich ein bisschen mehr unterhalten, als ich vermutet hätte. Aber es ist schon sehr, ja, sehr nach Schema F. Ja, also bevor ich mal sage, zum Negativen komme, ein paar positive Punkte. Der Film ist tatsächlich auf audiovisueller und technischer Ebene schon gelungen. Also da kann man jetzt wenig Makel dran finden. Der sieht nicht fabelhaft aus. Der ist auch vielleicht so ein leichter Kritikpunkt. Der ist schon relativ dunkel. Nicht Alien vs. Predator 2 dunkel, aber schon sehr dunkel. Da hätte man teilweise ein bisschen mehr rausholen können, mit Sicherheit. Die Atmosphäre ist ganz sympathisch. Du hast halt viel CGI-Nebel. Es wirkt schon alles ein bisschen, also man sieht dem Film schon an, dass da jetzt auch nicht das größte Budget hintergesteckt hat. Aber es ist in Ordnung. Die Werwölfe sehen tatsächlich ganz cool aus. Ich mag die ganz gerne. Die haben hier so ein bisschen ein, das sind quasi Werwölfe fast ohne Fell. Aber halt dafür bufft ohne Ende. Also man sieht den halt dadurch, dass die jetzt halt kein Fell haben, an, dass die, ja, wie stark die sind. Und das wirkt schon relativ bedrohlich. Das ist ganz cool. Ja, dazu dann zum Negativen ist es halt, die Werwölfe an sich, das Problem ist halt, der Film macht so ein bisschen den Anschein, ein Werwolffilm zu sein, und da ist es ja technisch gesehen auch. Es ist aber scheißegal, ob es Werwölfe wären oder Vampire oder Zombies, ja, weil das tatsächlich für den Film komplett irrelevant ist. Also es wird auf der einen Seite wird mit keinen bekannten Werwolf-Tropes irgendwie gespielt, also so silberne Kugeln oder sowas, das kann man hier alles vermissen. Das Einzige, was quasi eine wichtige Regel ist, ist, dass wenn du hier von einem Werwolf gebissen wirst, klassische Formel, wirst du selber zum Werwolf. Und das hätte natürlich mit Zombies oder Vampiren genauso gut funktioniert. Also es ist, ja, es ist eine nette Idee. Es spielt vielleicht so ein bisschen, dann ja, das Nachtspiel, das ist eigentlich auch egal. Ja, also wenn man jetzt so richtig Bock auf Werwolf-Action hat und dann auch so ein bisschen Hintergrundlore oder zu da angereicht bekommen möchte, dann ja, ist man hier wahrscheinlich dann vielleicht da ein bisschen enttäuscht. Und ja, die Figuren sind halt auch, die sind alle aus den Klischee-Horrorfilm-Slasher-Schubladen entliehen. Du hast das Rentnerpärchen, du hast das ja etwas freche, aufmüpfige Teenager-Girl, das halt die ganze Zeit nur im Handy hockt und sich nichts sagen lassen möchte. Und du hast natürlich den komplett arschigen Business-Typen, der seine Frau betrügt und sich hier als den Chef, als Chef aufspielt. Und ja, da ist halt auch alles ganz streng ja, nach Formel und nach Klischee gestrickt. Keine Überraschung in keiner Hinsicht. Und das ist auch im Endeffekt so ein bisschen mein Fazit. Also der Film hat mich jetzt schon über die Laufzeit irgendwo unterhalten. Es gibt ein paar nette, blutige Momente, definitiv. Die Action-Szenen, die der Film hat, die sind schon effektiv. Dazwischen hast du halt dann, ja, maximal mediokre Dialoge, die dich halt irgendwie dann, ja, in die Figuren investieren lassen sollen, was halt so mäßig funktioniert. Aber overall war es schon okay. Also wir sind jetzt hier noch meilenweit von einem Train to Busan entfernt oder anderen guten, ja, vergleichbaren Filmen. Aber es ist okay. Also ich habe den jetzt, ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt für jeden auf Prime gratis zu streamen ist. Ich habe dieses House of Horror Package seit Ewigkeiten. Da ist er aktuell drin. Also wenn man das hat, kann man sich den auf jeden Fall angucken. Und wenn man sonst sagt, dass man, ich würde mal vermuten, dass er sonst wahrscheinlich 4 Euro zum Leihen kostet, wenn ja, man die über hat,
ist auch so, wenn
dann
du ihn, wenn
kann man
du ihn,
den auch gucken.
Wenn du ihn auf Scheibe haben willst, auch relativ günstig. Den gab es damals im Mediabook und als normale Softbox von Cape Light auch. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ich habe tatsächlich kaum Erinnerungen. Also ich habe den Film auch gesehen. Ich habe auch nachgeschaut. Ich habe dem 3 von 5 gegeben. hab den als sehr mittelmäßig in Erinnerung. Ich habe mir irgendwie nur, in meinem Hinterkopf schwebt so ein bisschen irgendwie der Gedanke, dass es eine coole Atmosphäre hat. Aber ansonsten weiß ich auch nicht. Ja, so wie du es schon gesagt hast, ist alles einfach sehr mittelmäßig, aber so, dass man einfach noch so einfach ganz nett unterhalten wird, ne?
Genau, ja. Aber es ist halt nichts Besonderes.
Genau, ja, so habe ich den noch in Erinnerung, ja. Das stimmt. Ich habe noch was Cooles mitgebracht. Und zwar kennen ja vermutlich alle, zumindest die Kids in unserem Alter, die TV-Show von Joss Whedon, Buffy the Vampire Slayer, die ja mehrere Jahre lang, ich glaube in 7 Staffeln, wenn ich mich nicht irre, über unsere Fernsehgeräte lief. Und ich war riesengroßer Buffy-Fan. Hab auch Bücher gehabt zum Thema und da, obwohl ich sehr extremer Fußballfan bin, habe ich teilweise, wenn dann Mittwochabends Champions League lief, aber gleichzeitig auch die neue Buffy-Episode auf ProSieben lief, habe ich mich dann doch auch für Buffy entschieden. nur um darzustellen, was für ein großer Buffy-Fan ich war. Es gab aber 1992, ein paar Jährchen zuvor, auch einen Spielfilm zu diesem zu diesem Drehbuch von Joss Whedon, also zu Buffy the Vampire Slayer. Und ja, also der Film basiert auch auf einem Drehbuch von Joss Whedon, wie die spätere Serie eben. Viel ist davon dann nicht auf der Leinwand gelandet. Also Joss Whedon selbst war auch sehr frustriert, weil seine Visionen und sein Konzept so, ja, falsch behandelt wurden. Und es wurde sehr viel umgeschrieben von seinem Drehbuch. Und er ist dann auch irgendwann einfach vom Set verschwunden und ist dann auch nie wieder aufgetaucht. Und er hat auch gesagt, mit den Schauspielern teilweise hat er arge Probleme gehabt. Donald Sutherland spielt hier eine größere Rolle. Und der hat einfach eigenhändig seine Dialoge und seine Szenen umgeschrieben und teilweise völlig aus dem Kontext gebracht. Und hat Joss Whedon auch gesagt, irgendwann, ja, ist ein guter Schauspieler, aber er ist auch ein Schwanz, hat er gesagt. Also ist auch ein Dick. Und dass er dass er ein sehr schlechtes Verhalten am Tag gelegt hat am Set. Und ja, sie haben das Konzept bzw. das Drehbuch von Joss Whedon dann einfach so ein bisschen leichter, ein bisschen heller gemacht, als das Original das vorgesehen hat. Da sollte zum Beispiel ursprünglich, also wer so ein bisschen die Buffy-Lore kennt, das wird ja auch immer erwähnt in der Serie, dass sie dort, um die Vampire zu töten, dort auch die Schulturnhalle in Brand gesteckt hat und alles in Flammen aufging und so, und das sollte eigentlich ja auch drin sein. Das wurde aber alles ersetzt, so ein bisschen, um das Ganze ein bisschen teenie-jugendtauglicher zu machen, das Ganze. Aber trotzdem hat mir der Film erstaunlich gut gefallen, weil ich bin ja kein großer Fan der 90er, wie die meisten ja wissen, weil es vor allem an der Ästhetik der 90er Jahre liegt, also vor allem was Filme angeht. Aber der hat hier eine Ausnahme, ist der mitunter. Es gibt ja ein paar Ausnahmen, die mir gefallen, aber der hat so diesen coolen 90er Jahre Vibe, den man sich auch heute noch angucken kann, der einfach so ein bisschen unverschämt cool ist, und der sieht echt gut aus, und auch der Cast, der ist absurd und großartig gleichzeitig. Also ich hatte schon erwähnt, Donald Sutherland spielt hier mit, Rutger Hauer spielt den Bösewicht, dann hast du in Nebenrollen spielt David Arquette, den man ja aus Scream kennt, oder Thomas Jane, Ricky Lake, selbst Ben Affleck hat einen seiner allerersten Filmauftritte überhaupt als namenloser Basketballspieler dort, Hilary Swank hat ihre erste Filmrolle, und in den Hauptrollen sind dann Christy Swanson, die ja leider nicht so eine große Karriere mehr hingelegt hat, was schade ist, weil sie auch gerade hier ihre Rolle als Vampirjägerin und gleichzeitig Highschool-Girl super spielt, muss ich sagen. Sie hat natürlich nicht so diese ikonische Klasse, die später Sarah Michelle Gellar in der Rolle hatte, aber sie macht das echt richtig gut. Auch die Verwandlung dorthin, und an ihrer Seite ist Luke Perry, den ja auch viele aus unserem Alter aus Beverly Hills 90210 kennen, der ja leider verstorben ist, oder aus Riverdale. Und der ist hier quasi das Love Interest, und die beiden harmonieren sehr gut. Das macht richtig Spaß. Da sieht man auch, was Luke Perry eigentlich für ein guter Schauspieler ist und auch leider so wenig draus gemacht wurde aus seinem Talent eigentlich. Und der Film ist sehr temporeich, der bietet viel Humor, hat gute Action-Szenen und hat auch so ein bisschen, um das für dich vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen, du warst ja ein bisschen skeptisch, als ich dir davon erzählt habe, der hat so ein bisschen so diese Lost Boys Fright Night Stimmung, würde ich mal sagen, aber gemischt mit 90er Jahre Grunge.
Oh, okay.
Ja, also das ist, ich glaube, der würde dir gefallen, und der funktioniert auch als Romanze gut, und der hat auch so eine schönen Farben, also der hat auch so einen leicht dezenten Neon-Look die ganze Zeit, das sieht richtig gut aus, und du hast irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass dein Großteil der Filmbranche zwar über diesen Film lächelt, aber gleichzeitig ihn auch als Vorlage für eigene Ästhetik genutzt hat. Oder auch, ich fand total, als ich den Film gesehen habe, weiß nicht, ob du das Spiel Lollipop Chainsaw kennst.
Ja, aber nie gespielt, aber die Bilder habe ich gesehen. Ja,
und das hat auch so dieses total, das hat auch so einen Neon-Look und spielt ja auch an der Highschool, wo dann eben Zombies bekämpft werden, anstatt Vampire und so weiter. Und das muss ich sagen, ist für mich ein sehr unterschätzter Film. Ich habe eine richtig gute Zeit gehabt, mir hat der sehr viel Spaß gemacht und den werde ich jetzt definitiv mir häufiger ansehen. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich ihn jetzt erst zum ersten Mal gesehen habe, aber kann ich nur empfehlen. Also ich glaube nicht, dass es was für jedermann ist. Ich habe auch schon ein paar aus unserer Filmbubble so gehört, die gesagt haben, um Gottes Willen, eine absolute Katastrophe, habe ich ausgemacht und so weiter. Aber ich sage, gib dem Film eine Chance. Trennt den klar ab von der Serie, die später gekommen ist. Das macht Joss Whedon ja auch. Der hat auch gesagt, oh Gott, weg mit dem Film. Der hat nichts mit unserem Kanon zu tun. Aber ich muss sagen, ich gebe dem eine 4 von 5. Also mir hat der sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr positiv überrascht. Also ich glaube, dir wird der gefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ah, dann werde ich. Ich habe ja sonst auch gar keine Berührungspunkte zu Buffy, weil ich, habe ich bestimmt schon mal erwähnt, in den 90ern halt dann die Fernsehwerbung immer als nicht cool empfunden habe und deswegen einfach nicht gucken wollte. Vielleicht ist das ja mal ein, auch wenn du sagst, dass man das klar trennen muss und dass das jetzt nicht viel miteinander zu tun hat, trotzdem so ein kleiner, ein Anfang, sagen wir es so.
Ja, auf jeden Fall. Also fand ich gut. 4 von 5 kann ich empfehlen. Du hast jetzt noch einen Film tatsächlich angeschleppt. Und das ist wirklich eine absolute Rarität und Seltenheit. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe.
Ja, das stimmt. Das ist auch immer dann, ich gucke auch immer zweimal, wenn ich den auf Letterboxd dann eintrage und sehe, den hat noch nicht mal Chris gesehen. Genau. Und zwar ist das Slumber Party Massacre 2 aus dem Jahr 1987. Ist das Sequel zum, wie könnte man es anders erwarten, ja, Vorgänger Slumber Party Massacre aus dem Jahr 1982. Gedreht ist er von Deborah Brock. Was tatsächlich ganz cool ist bei den Slumber Party Massacre Filmen, das sind insgesamt ja 3 an der Zahl, den dritten habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Aber den ersten
kennst du, ne? Ja, den ersten habe ich gesehen, genau. Sind alle von Frauen gedreht worden, unterschiedlichen. Und es dürfte, also man mag mich korrigieren, ich weiß es wahrscheinlich auch einfach nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt, sag ich mal, wenn man das jetzt hier als Franchise bezeichnen möchte oder als Filmreihe, mit Sicherheit eines der, ja, eine Ausnahme in dem Bereich ist. Und das ist ja auch schon mal ein interessanter Fun Fact. Genau, worum geht es hier? Ich meine, es ist, der Name sagt es vielleicht ein bisschen, genau wie der Vorgänger haben wir halt hier einen klassischen 80er-Jahre-Teenie-Slasher. Ich möchte jetzt nicht großartig noch den ersten Film nacherzählen, das ist auch nicht so wichtig. Im Endeffekt, der Name ist Programm, auch im ersten Film gab es eine Pyjama-Party, sagt man ja im Deutschen, von einer Gruppe von jungen Frauen, Teenager-Mädchen, die alleine zu Hause waren und sich dann gegen einen bösen Mörder wehren mussten und zum Teil relativ grausam umgekommen sind. Und genau das gleiche Prinzip setzt das Sequel 5 Jahre später fort. Diesmal ist die Hauptfigur die Schwester der Hauptfigur aus dem ersten Teil, die den Film überlebt hat. Die Trish heißt sie, die im ersten Teil überlebt hat, ist mittlerweile in einer einem Mental-Institut und eine Irrenanstalt, aber ich weiß gar nicht, gibt es bestimmt noch ein besseres Wort für. Unsere Schwester, die Schwester von ihr ist jetzt 17 Jahre alt und möchte halt mit ihren 3 besten Freundinnen ebenfalls übers Wochenende in ein Ferienhaus und dort halt auch Pyjama-Party machen und Jungs einladen. Was sehr cool ist tatsächlich, ist, dass diese 4 Mädels halt hier auch zusammen in einer Rockband spielen und der Film eröffnet halt auch mit einer sehr, sehr unterhaltsamen, sehr spaßigen Szene, wie sie halt zu viert einen kompletten Song in der Garage performen, während halt einer von den Jungs, die später kommen, dann halt während der Song läuft, halt dazu stößt und sie dann anfeuert. Und das ist halt, da hat mich der Film schon relativ früh erwischt, weil der Soundtrack einfach meiner Meinung, also für meinen Geschmack, sehr grandios ist. Das ist größtenteils von der Band Wednesday Week. Die kannte ich vorher auch noch nicht, aber die haben halt hier zum Beispiel in dieser Szene den Song If Only dazu beigesteuert, den dann die 4 Mädels hier nachahmen.
Ja.
Das ist ein bisschen unfreiwillig komisch natürlich, weil es ist halt, ne, du siehst halt die 4 Mädels in der Garage da irgendwie ihre Instrumente pseudo spielen. Beim Einigen siehst du es leider auch ein bisschen mehr, als man sollte. Also da ist jetzt auch nicht so viel Zeit in Vorbereitung reingeflossen. Und dann hörst du halt dabei den Song von der Platte. Das ist halt ein bisschen, aber es ist unfassbar kitschig. Es ist aber auch zeitgleich sehr überdreht und sehr zuckersüß. Naja, und dann so eröffnet der Film halt. Und dann kommen wir auch schon nach relativ kurzer Zeit dann in diesem Ferienhaus an. Und der Twist hier ist, ein bisschen, dass halt die Courtney, die Hauptfigur aus diesem Film, die hat halt immer Träume, die sie an ihre Schwester erinnern und an den Mörder von damals. Sie war da ja irgendwie auch noch ein 12 Jahre altes Kind damals. Und so ein bisschen Nightmare on Elm Street mäßig ist es halt hier so, dass halt der Mörder, obwohl er eigentlich tot sein sollte, es jetzt schafft, über die Träume, die sie hat, wieder von ihr Besitz zu ergreifen und dann in die reale Welt einzubrechen und dann dort loslegt. Und dann haben wir halt das klassische Slasher-Setting. Der Mörder ist da, er fetzt durchs Haus und alle sind auf der Flucht. Und ja, da muss man auch gar nicht mehr erklären. Was der Film, was den Film jetzt so ein bisschen unterscheidet vom Vorgänger ist, dass die halt hier wirklich nochmal alle Regler auf 11 gedreht haben. Der Killer war zum Beispiel im ersten Teil so, also sein Selling Point war halt, ne, jeder Killer braucht irgendwie etwas, was ihn auszeichnet, war, dass er halt hier sehr viel mit, ja, wie sagt man, Bauarbeiterwerkzeug gearbeitet hat. Und seine ikonische Waffe, die man noch auf dem Cover sieht, ist halt so ein riesiger Bohrer. Da habe ich jetzt leider nicht die handwerklichen Kenntnisse, um den exakt zu bezeichnen. Ein Drill, sagt man im Englischen, aber halt ein riesiges Teil. Und hier haben sie sich einfach gedacht, fuck it, wir packen da jetzt eh Rockmusik drauf. Das Thema des Films ist eine Rockband. Deswegen ist der Mörder jetzt einfach auch ein Rock'n'Roll-Typ, der auch 1:1 aussieht wie Fonzie, wenn den jemand vor dem inneren Auge hat. Halt weißes Shirt, Lederjacke, halt eine Haartolle, eine riesige rote Heavy-Metal-Gitarre, wo anstatt des Gitarrenkopfs dann halt dieser Bohrer rauskommt.
Nice.
Und er ist halt, immer bevor er irgendwie auf irgendjemanden losgeht, sieht man ihn halt, wie er ein krasses Heavy-Metal-Solo spielt und dann mit dieser Bohrer-Gitarre auf die Mädels zuläuft. Es ist komplett verrückt. Also es ist so drüber.
Okay, also wenn du mir hättest verkaufen sollen, jetzt hast du mich.
Ja, also es ist die Frage, wie viel man das dann gut findet oder nicht, oder ob einem das so drüber ist, aber mich hat's fabelhaft unterhalten. Also ich war wirklich sehr, sehr amüsiert. Das ist halt der Film, das merkt man halt, der geht hier sehr klar mehr den Weg Richtung Horrorkomödie. Es gibt schon sehr viele sehr brutale Szenen und so das, was man dann von einem Slasher erwartet, das bekommt man auch. Aber ja, es ist schon sehr, sehr auf Komik und auf Slapstick teilweise gedreht. Es gibt auch sogar eine Szene, die war sogar mir dann zu viel, wenn er halt dann im Finale der Film seine Ernsthaftigkeit komplett ablegt und dann die finale Verfolgungsjagd zu so einem Rockabilly-Song, der halt nicht so wirklich in den Film passt, abläuft. Auch wenn es jetzt vom Äußeren zu der Figur des Killers passt, aber das hat mich dann, fand ich nicht so geil, aber nichtsdestotrotz, ja, war abgedreht. Also ich hab was viel Liebloseres, viel ja, so ein schlechtes Slasher-Sequel eigentlich erwartet. Und das hier hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht als der erste. Und den fand ich schon auch nicht schlecht. Der hatte auch seine humorvollen Noten drinne. Und hier ist das halt alles noch mal ein bisschen drüber. Was man ankreiden kann, wenn man möchte, ist es halt schon, bis wir dann so zu diesem, der Killer ist da und jetzt geht's rund, Part kommt, dauert der Film, braucht der Film schon ein bisschen. Bis dahin, ja, hängen wir halt größtenteils mit den Teenies ab, bekommen auch noch eine ganz, ganz illustre, ganz komplett bekloppte Kissenschlacht, weil es muss ja sein. 4 Mädels auf einer Pyjama-Party, natürlich machen sie eine Kissenschlacht und natürlich ziehen sie sich dabei erst ihre T-Shirts und dann ihre BHs aus, weil nur so funktioniert doch eine Kissenschlacht. Ja, es ist komplett drüber. Ja, aber wie gesagt, bis es dann zum Slasher-Part kommt, der Film lässt sich da ein bisschen Zeit. Er ist vielleicht auch an einigen Stellen zu albern und vergisst so ein bisschen, ja, was er dann eigentlich, das eigentlich auch so, ja, trifft manchmal nicht so immer den richtigen Ton. Aber overall hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Besonders halt auch, ich meine, es ist ja eigentlich zu früh für dieses Genre, Riot Girl, Rockband, so ein bisschen, was eigentlich erst in den 90ern kam, aber so gerade auch vom Soundtrack hatte ich halt bei dieser 4-Mädels-Band hier schon diesen Vibe und das ist halt, ja, auch Musikgenre, das ich eigentlich ganz gerne mag. Entsprechend hat mir das auch sehr gut gefallen. Ja, also für mich hat der Film fabelhaft funktioniert. Ich habe den jetzt sehr gute 3,5 von 5 Sternen gegeben und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, will ich auf jeden Fall jetzt auch sehen. Also ich fand den ersten ja schon ziemlich nett, aber das klingt jetzt tatsächlich sogar noch eine Spur besser. Ich bin sehr gespannt und werde mir den auch demnächst mal ansehen und berichten. Ja,
sehr schön.
Das soll's für heute gewesen sein bei Devils and Demons. Und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Und wir graben wieder ganz tief in unseren Filmregalen, Archiven. Oder Pascal sucht ganz, ganz hinten. Also wenn man ganz, ganz durchscrollt bei Amazon Prime, da wird er garantiert noch wieder irgendwas finden, was wir hier noch nicht hatten. Und bis dahin bleibt bitte gesund und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.